Einmal vorweg für euch. In dieser Podcast-Episode behandle ich Themen wie psychische und sexuelle Gewalt. Diese können gegebenenfalls belastend oder retraumatisierend wirken. ZuhörerInnen, die sensibel auf solche Inhalte reagieren, sollten möglichst vorsichtig sein und gegebenenfalls entscheiden, ob sie diese Episode anhören möchten oder sich zumindest jemanden dazu holen. Mein Name ist Bianca von Husen und ich begebe mich auf eine Reise in die vielfältige Glaubenswelt von Menschen. Ich selber glaube ja nicht wirklich an etwas, das habt ihr in den letzten Folgen bestimmt schon öfter mal gehört von mir. Ich bin nicht getauft und gehöre keiner Konfession an. Deswegen treffe ich ja Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen zu diesem Thema, um zu verstehen, wieso sie eigentlich glauben oder warum sie diesen auch wieder verloren haben. Eins haben sie dabei alle gemeinsam, sie sind oder waren einst Teil einer alternativen Glaubensgemeinschaft, die im Volksmund auch pauschal als Sekte bezeichnet wird. Doch nicht jede Gemeinschaft ist gleich. Welche weist konfliktträchtige Strukturen auf, welche reiht sich einfach ein in die Vielfalt der neuen religiösen Gemeinschaften? Wie der Begriff Sekte hier in diesem Podcast verwendet wird, falls er überhaupt auftaucht, könnt ihr übrigens in den Shownotes nochmal nachlesen. Ich will herausfinden, sind diese Menschen wirklich im Glauben gefangen, wie das Vorurteil sagt, oder ist es ihr freier Wille, das zu glauben, was sie wollen? Frei von jeglichen Vorurteilen begebe ich mich deswegen auf eine Reise in die Welt der alternativen Glaubensgemeinschaften. Damit herzlich willkommen zu Gefangen im Glauben. In 5 Episoden stelle ich euch verschiedene Glaubensgemeinschaften hier aus unserer Region vor. Im Fokus dabei sind vor allem die Menschen, die in diesen Gemeinschaften leben oder gelebt haben. Beim letzten Mal sind wir gemeinsam in die vielfältige Welt der Pfingstgemeinden eingetaucht. Dr. Ulrike Salland von der Karl von Ossietzky Universität Oldenburg hat das Phänomen dahinter genau erklärt und ein ehemaliges Mitglied hat ihre persönlichen Erfahrungen innerhalb einer freien evangelischen Gemeinde mit uns geteilt. Heute begleitet ihr mich in einen Orden, der Mitte der 80er Jahre vom Spiegel als Satanssekte betitelt wurde, die ihre Schützlinge angeblich mit Sexzwängen, Ekeltraining und Gedankenkontrolle zu höherem Bewusstsein führen wollte. Die Telema Society. Diese ist heute noch in Niedersachsen ansässig. Seit dem Tod des damaligen Gurus Michael Dietmar Eschner ist es ruhiger um sie geworden. Ich habe mit einem langjährigen Mitglied der Gruppe gesprochen und mich getraut, ihn nach der Wahrheit zu fragen, wie es wirklich hinter den verschlossenen Türen der Gruppe zuging. 2 Experten ordnen das Ganze für uns ein und liefern unter anderem psychologische Hintergrundinformationen und teilen Erfahrungen mit Ausgestiegenen. Die Glaubensgemeinschaft, zu der ihr mich heute begleitet, ist vielen von euch vermutlich gar kein Begriff. Vor meiner Recherche habe ich von ihr auch noch nie etwas gehört. Telema. Wenn ich jetzt ganz genau bin, muss ich an dieser Stelle schon direkt einmal etwas klarstellen. Hinter Telema verbirgt sich zunächst einmal eine spirituelle Philosophie und keine wirkliche Glaubensgemeinschaft. Diese wurde erst 1979 von Michael Dietmar Eschner in Berlin gegründet. Diverse Kontroversen um den einzigen Chefideologen der Gemeinschaft und kritische Berichterstattung über drastische Maßnahmen, um die Mitglieder zu höherem Bewusstsein zu führen, bringen die Telema Society in Verruf. Es ist die Rede von Ekeltrainings, verordneten Geschlechtsverkehr und Selbstverstümmelung. In Medienberichten wird die Telema Society schließlich als okkulte Sekte und ihre Mitglieder als Satanisten betitelt. Nach dem Tod von Eschner verändert sich etwas in der Gemeinschaft. Das ist zumindest der Eindruck. Heute ist die Gruppe in Bergen an der Dumme ansässig. Einem kleinen Dorf in Niedersachsen am Rande der Altmark an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Offizielle Zahlen, wie viele Mitglieder die Telema Society hat, gibt es nicht. Laut ExpertInnen wird sie auf weniger als 100 geschätzt. Wie war das damals in den Anfangszeiten der Gruppe Mitglied zu sein? Was ist dran an den Vorwürfen, die es zu Eschners Zeiten gab? Und wie hat sich die heutige Telema Society nach Eschner weiterentwickelt? Um diese Fragen zu klären, schreibe ich die Telema Society direkt an. Ich frage nach einem Interview, in dem sie Stellung beziehen und mir von ihren Lehren erzählen können. Bis heute warte ich auf eine Antwort. Ehemalige Mitglieder der Gesellschaft zu finden, ist schwer. Aktive Mitglieder, die mit mir sprechen wollen, ebenso. Ich werde auf einen YouTube-Kanal aufmerksam. Die Stechfliege heißt dieser. Der Betreiber gibt an, mit seinen Videos Aufklärung über Telema und Aleister Crowley zu betreiben. In einem Podcast spricht er außerdem über seine eigene Vergangenheit bei der Telemach Society. 9 Jahre lang war er Mitglied der Gemeinschaft und hat sogar Michael Dietmar Eschner kennengelernt. Ich schreibe die Stechfliege an. Ich gebe zu, allein der Name bereitet mir ein bisschen Gänsehaut und auch die Medienberichte über die mutmaßlichen Zustände innerhalb der Gruppe beunruhigen mich zusätzlich. Kurze Zeit später erhalte ich eine Antwort von Aaron Ackermann, das ist der richtige Name der Stechfliege. In mehreren E-Mails muss ich mir sein Vertrauen erkämpfen. In seiner Zeit in der Telemach Society hätten sie schlechte Erfahrungen mit den Medien gemacht, deswegen sei er skeptisch. Nach weiteren Mails und einem langen Telefonat überzeuge ich Aaron Ackermann, mit mir zu sprechen. Er wird mir seine Sicht der Dinge erzählen, Einblicke in Michael Eschners Charakter liefern und mir von seinen Erfahrungen mit den sogenannten Ekeltrainings liefern. Matthias Pöllmann, Theologe, Religionspublizist und Ansprechpartner für Sekten, Neureligionen und Weltanschauung, ordnet das Ganze für uns ein. Er hat die Telemach Society während seiner Tätigkeit längere Zeit beobachtet und hat sogar auch mit AussteigerInnen gesprochen. Religionswissenschaftler und Diplompsychologe Dr. Sebastian Murken erklärt außerdem die psychologischen Zusammenhänge. Die Telemach Society tritt seit Anfang der 80er Jahre immer wieder unter verschiedenen Namen in Erscheinung. Das erste Mal taucht sie in Berlin 1979 auf. Weltanschauungsexperte Matthias Pöllmann ordnet die Gemeinschaft einmal für uns ein.
Es handelt sich also um eine Gemeinschaft, so könnte man sagen, die sehr stark okkultistisch ausgerichtet ist. Das hängt ganz stark mit dem Gründer dieser Gruppierung zusammen, Michael D. Eschner, der sich als eine Reinkarnation von Aleister Crowley, einem britischen Okkultisten, betrachtet hat.
Michael Dietmar Eschner ist ein Name, den ihr euch auf jeden Fall merken solltet. Er spielt vor allem in den Anfangszeiten der Telemach Society eine wichtige Rolle. Er gründet die Gemeinschaft zunächst unter dem Namen Institut für angewandte Metaphysik. 1983 folgt die Eintragung ins Vereinsregister unter dem Namen Telemach Orden des Agentum Astrum e.V. Darin fungiert Eschner damals noch als alleiniger Chef der Gemeinschaft. Nach einem Verwaltungsgerichtsverfahren 1985 wird der Orden von den Vereinsmitgliedern aufgelöst. Wieso, das erfahrt ihr im Laufe der Episode noch von mir. Im gleichen Jahr beginnt die Telemach Society, sämtliche englischsprachige Bücher vom britischen Okkultisten Aleister Crowley ins Deutsche zu übersetzen, die die Leitlinien der Gemeinschaft stellen. Der Umzug nach Bergen an der Dumme leitet schließlich eine neue Phase ein. Es kommt zu einer letzten Namensänderung, die bis heute besteht. Eins ist in der Telemach Society dabei über die Jahre gleich geblieben: die Zielsetzung. Diese ist es, das neue Äon zu erforschen, telemitische Lebensweisen zu lernen und die persönliche Entwicklung und Selbsterschaffung zu fördern. Dazu verwenden sie Literatur unter anderem von Friedrich Nietzsche, Georg Hegel, Gotthard Günther oder Immanuel Kant. Der Telemach Society geht es dabei vorrangig um die Entwicklung des wahren Willens. Die Grundlage dafür stammt aus den Lehren von Telemach, was übersetzt der Wille bedeutet. Diese wurden im frühen 20. Jahrhundert vom britischen Okkultisten Aleister Crowley entwickelt, den ich ja gerade bereits kurz erwähnt habe. Crowley verfasste mehrere Schriften, darunter das Buch des Gesetzes, das als grundlegendes Werk der Telemach gilt. Der Vers »Tu, was du willst, sei das ganze Gesetz« gilt als einer der Schlüsselverse des Buches und wird von Telemiten oft als Leitlinie für das Leben verstanden. Es geht dabei um die Verantwortung des Einzelnen, seine wahre Bestimmung zu erkennen und zu erfüllen. Weitere Verse wie »Jeder Mann und jede Frau ist ein Stern«, »Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen« und »Der Tod, o Mensch, ist dir verboten« sind Kernsätze in der Lehre der Telemach Society. Kurze Frage an euch, wie wirken diese Verse auf euch? Ich muss sagen, als außenstehende, nicht gläubige Person weckt es im ersten Moment sogar ein bisschen mein Interesse. Vor allem der Leitsatz, tu was du willst, sei das ganze Gesetz, klingt doch zunächst gar nicht mal so schlecht. Ein Lebensstil, der Genuss, Freude und das Vermeiden von Schmerz und Leid als höchstes Ziel hat. KritikerInnen hingegen sehen das Gesetz als Aufforderung zum hedonistischen Verhalten. In der Kritik steht dabei jedoch nicht nur der Inhalt des Buches »Lieber Alvel Leges«, so heißt es von Aleister Crowley, sondern auch seine Person selbst. Wieso? Das erfahrt ihr gleich. Die Telemach Society grenzt sich laut eigenen Angaben von Aleister Crowley und dessen magischen Traditionen und Gradsystem ab und erforscht lediglich einen alternativen Lebens- und Entwicklungsweg. Wir finden jetzt gemeinsam heraus, was genau das bedeutet. Er ist wohl eine der wichtigsten Personen, wenn wir über Telema sprechen. Aleister Crowley. Der Name ist hier schon mehrfach gefallen. Ihr braucht aber noch ein bisschen Hintergrundinformation zu diesem Mann. Einleitend sollte ich vielleicht sagen, dass er in den 40er Jahren von der britischen Sensationspresse als bösester Mann der Welt bezeichnet wurde. Diese Bezeichnung kommt tatsächlich nicht von ungefähr, wenn sie auch ein bisschen übertrieben sein könnte, bedenken wir zumindest einmal die Zeit, in der Crowley gelebt hat. Crowley wurde am 12. Oktober 1875 in England geboren und starb am 1. Dezember 1947 in Deutschland. Es war eine sehr konservative Zeit, in der er aufwuchs. Die viktorianische Ära, die von 1837 bis 1901 dauerte, war geprägt von einem starken Sinn für Moral, Anstand und Tradition. Die Gesellschaft legte großen Wert auf Tugendhaftigkeit, Keuschheit und Disziplin. In dieser Zeit wurden Themen wie Sexualität, Religion und Spiritualität oft tabuisiert und es herrschte ein strenger Verhaltenskodex. Personen, die sich gegen diese Normen stellten oder alternative Lebensweisen vertraten, wurden oft als skandalös oder sogar als böse betrachtet. Da fügte sich auch Aleister Crowley ein. Er passte nicht in die traditionelle viktorianische Vorstellung von Anstand und Moral. Er war Okkultist, Schriftsteller und Mystiker und wurde daher von vielen als eine bedrohliche Figur wahrgenommen. Bekannt war er vor allem für seine Beteiligung an okkulten Praktiken und seinen Einfluss auf verschiedene spirituelle Bewegungen. Er gründete seine eigene Religion, Telema, und war Autor vieler Werke über Magie, Mystik und Philosophie. Magie spielt in vielen Geschichten über den britischen Okkultisten eine Rolle. So soll er sich in London eine kleine Wohnung gemietet und dort zwei Räume eingerichtet haben. Einen für weiße, einen für schwarze Magie. In einer besonders seltsamen Zeremonie habe er einen Frosch auf den Namen Jesus von Nazareth getauft, kreuzigte ihn und verspeiste schließlich seine Schenkel. Mit diesem Ritus meinte er nicht nur das Zeitalter des Christentums beendet zu haben, er weihte sich gleichzeitig selbst zum Gott. An dieser Stelle sei schon mal erwähnt, dass in der Vorstellung von Telema jeder Mensch ein Gott ist, beziehungsweise zu diesem werden kann. Ich denke, ihr stimmt mir zu, dass das alles sehr problematisch klingt. Vor allem in Bezug auf andere Religionen und deren Gründer gibt es mehrere Passagen in Crowleys Hauptwerk Liber Alve Legis, die durchaus sehr verstörend sind. Weltanschauungsexperte Matthias Pöllmann zitiert eine Stelle daraus und ordnet sie auch direkt für uns ein.
Mit meinem Falkenkopf, da heißt es so, picke ich nach den Augen von Jesus, wie er da am Kreuze hängt. Meine Schwingen schlage ich in das Gesicht Mohammeds und blende ihn. Mit meinen Klauen reiße ich das Fleisch des Inders und des Buddhisten Mongolen. Also das sind sehr verstörende Aussagen, die auch bei den Interpreten zu dem Schluss geführt haben. Es handelt sich hier um sehr verachtende, blasphemische Aussagen.
Verstörend ist da ehrlich gesagt das richtige Wort für mich. Hier wird sehr brutal beschrieben, wie mit anderen Religionen umgegangen wird. Kaum verwunderlich erscheint es da, dass Aleister Crowley bereits damals in Kritik gerät. Vor allem die Presse stürzt sich auf ihn, bezeichnete ihn als den bösesten Mann der Welt. Dem zugrunde liegt seine exzentrische Persönlichkeit, seine kontroversen Ansichten und seine Beteiligung an okkulten Praktiken. Crowley provozierte gerne die Gesellschaft seiner Zeit und sorgte mit seinen öffentlichen Auftritten und skandalösen Äußerungen für Aufsehen. Sein Ruf wurde auch durch seine Darstellung in den Medien verstärkt, die ihn oft als dunklen Magier und Satanisten porträtierten. Crowley selbst hat nie versucht, die zahlreichen Gerüchte über angeblich satanische Intentionen zu dementieren. Im Gegenteil, er genoss es, die Bestie zu sein, das große Tier 666.
Er selbst hat sich ja dann auch als The Number of the Beast 666, also die sozusagen der Name des Antichristen, die Zahl 666, damit auch identifiziert. Also ihm ging es sehr stark auch um Provokation, um Abgrenzung.
Sich abgrenzen und sich selbst in den Fokus nehmen. Darum geht's auch in seinem einflussreichsten Buch, dem Liber Alve Legis. Crowley brachte es 1904 von der Hochzeitsreise mit seiner ersten Frau Rose Edith Kelly aus Kairo mit. Nach einem magischen Ritual, bei dem er mit dem ägyptischen Gott Horus in Kontakt gestanden haben will, soll Crowley die Stimme des Geisteswesens Aivas gehört haben. Dieses habe ihm das gesamte Buch in 3 Tagen diktiert. Es umfasst dabei drei Kapitel und die grundlegenden Prinzipien von Telemar, Crowleys eigens erfundener Religion. Das Buch und die Philosophie dahinter stehen seither immer wieder in der Kritik. Crowleys Lehre von Telemar, die die Idee der individuellen Freiheit und Selbstverwirklichung betont, wurde von einigen KritikerInnen als egozentrisch und destruktiv interpretiert. Die Betonung des eigenen Willens und die Ablehnung traditioneller moralischer Normen waren für viele Menschen in der damaligen Zeit provokativ. Auch heute weisen KritikerInnen jedoch auf diese Kontroversen hin, so auch Weltanschauungsexperte Matthias Pöhlmann. Er erklärt uns, warum das Menschenbild im Liber Alver Leges kritisch hinterfragt werden muss.
In der Tat ist das Menschenbild, das hier vertreten wird, sehr, sehr fragwürdig. Und schon in dem Buch Liber Alver Leges gibt es eben auch eine Passage, wo es heißt, dass man eben nichts zu tun haben will mit den Ausgestoßenen, mit den Schwachen und so weiter. Also, dass man letztendlich jede Form des Mitgefühls vermissen lässt. Und das ist eigentlich eine Auffassung, die ich als absolut ja nicht human, nicht humanistisch und nicht barmherzig ansehe.
Ich möchte herausfinden, was es mit diesem Menschenbild auf sich hat und wie es innerhalb der Telemar Society gelebt wird. Dafür kommt nun Aaron Ackermann, auch bekannt als die Stechfliege, ins Spiel. Ich möchte nicht lügen. Ein wenig liegt es mir im Magen, mit Aaron Ackermann zu sprechen. Er nennt sich selbst die Stechfliege, was irgendwie schon Verwirrung in mir auslöst. Die Thematik unseres Gesprächs ist außerdem nicht ganz ohne. Ich muss ihn nach Vorwürfen fragen, die es rund um die Telemar Society, vor allem unter der Führung von Michael Eschner, gibt. Es geht um Ekeltrainings und schwerwiegende Anschuldigungen gegen den einzigen Guru der Gruppe, die sogar in einer Verurteilung mündeten. Fangen wir aber erstmal vorne an. Aaron Ackermann ist 1969 geboren und war 9 Jahre lang Teil der Telemar Society. Das war, als Michael Eschner noch Guru der Gemeinschaft war. Wir sprechen hier also vermutlich vom Zeitraum 1993 bis 2002. Alles, was er erzählt, spielt sich also vor über 20 Jahren in der Gemeinschaft ab. Inwiefern die TS bestimmte Dinge heute noch praktiziert, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Aaron Ackermann ist heute auch noch Anhänger des Glaubens und bezeichnet sich selber als Telemit. Der einzige Unterschied? Er lebt diesen für sich alleine aus, ohne Gruppe. Im Gespräch erzählt mir der kurzhaarige Mann im schwarzen T-Shirt von seiner Kindheit und Jugend. Davon, dass er Christ war, sich dann abgewandert und kurzzeitig sogar dem Satanismus zugeneigt war. Er sei auf der Suche gewesen, sagt er. Nur wonach er dabei gesucht hätte, sei ihm nicht klar gewesen, bis er eben auf Telemar gestoßen sei.
Ich habe dann irgendwann mal von Michael D. Eschner, das ist der Gründer der Telemar Society, das Buch gelesen, Liber Alver Leges, mit Kommentaren, also von Aleister Crowley und Michael D. Eschner. Und da stand eigentlich dann der Satz drinnen, den ich die ganze Zeit gesucht habe, dass Telemar nicht die Wahrheit ist, so wie es andere Religionen immer verkünden, sie hätten die Wahrheit, sondern Telemar ist einfach nur ein Prozess. Und als ich das gelesen habe, hat es bei mir Klick gemacht. Das, vielleicht kennt man das so im eigenen Leben, dass man sagt, da hat sich mein Leben komplett geändert. Ne? Weil da wusste ich auf einmal, hey, das ist meine Richtung. Ein paar Jahre später bin ich dann, es war 1993, fünf Jahre später bin ich dann zur Telemar Society gegangen. Ich hatte sie aber davor schon kennengelernt. Es gab, damals wurde das so genannt, Ausbildungsgruppen in Berlin. Dann bin ich damals nach Berlin, habe dann am Wochenende dort mitgemacht und ja, es war einfach entschieden, ich musste dahin, weil das war meine Richtung, das war das, wonach ich dann gesucht habe.
Die Philosophie von Telemar spricht Aaron Ackermann an. Er kann sich vor allem mit dem leitenden Gesetz, tu was du willst, sei das Gesetz, identifizieren. In unserem Gespräch macht er mich dabei darauf aufmerksam, dass dieses Gesetz noch einen zweiten Teil hat. Der, wie er mir sagt, jedoch oft übersehen wird. Er lautet, Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen. Ich muss ihm zustimmen, diesen Zusatz habe ich bisher nirgendwo gelesen. Ich möchte von ihm wissen, was genau diese Gesetze überhaupt aussagen sollen.
Diese zwei Aussagen besagen letztendlich nur, dass jeder Mensch sein eigener Schöpfer ist, dass jeder Mensch ein Gott ist und dass jeder Mensch selbst zu entscheiden hat, wie, wo, wann und was er leben will. Das ist einfach sein Recht und niemand hat irgendwie in dieser Richtung das Recht, jemanden einzureden, er sei nicht das, sondern er sei jenes.
Das Recht, über sich selbst zu bestimmen, damit gehe ich auf jeden Fall d'accord. Die Verantwortung des Einzelnen, seine wahre Bestimmung zu erkennen und zu erfüllen. Das ist essentiell in den Lehren von Telemar. Es geht aber noch um etwas anderes, erklärt Matthias Pöhlmann.
Also es geht letztendlich auch um das Ausleben seiner eigenen Göttlichkeit, sich dieser Göttlichkeit auch bewusst zu werden.
Die eigene Göttlichkeit erkennen. Das ist etwas, das Aleister Crowley selbst erlebt haben will. Ich habe euch von dem gekreuzigten Frosch erzählt, der ihn symbolisch zu einem Gott gemacht hat. Dieser Glaube ist tief verankert bei den Telemiten. Jeder Mensch ist potenziell ein Gott, beziehungsweise hat die Möglichkeit, sich zu so einem zu erheben.
Deswegen ist es die Aufgabe eines Telemiten oder eines jeden Menschen, sich selbst zu erkennen und daraus halt dann letztendlich zu einer bewussten Göttlichkeit zu werden.
Es ist die Erkenntnis, um die es dabei geht. Man selber muss sich bewusst werden, dass man ein Gott sein kann. Um dieses Ziel zu erreichen, werden in der Telemar Society verschiedene philosophische Ansichten studiert. Luhmann, Heidegger und Nietzsche werden gelesen und die Inhalte werden besprochen. Dabei geht es immer um das Selbst. Sich selbst kennenlernen, sich selbst erleben. Diverse Praktiken wie Meditation und auch bestimmte Rituale sollen beispielsweise dabei helfen, die eigene Göttlichkeit zu erkennen.
Und dann gab es natürlich auch Rituale, die, ja, Selbstverherrlichung ist das falsche Wort, aber um sich selbst zu erhöhen, so könnte man das vielleicht ausdrücken. Ne? Also als Beispiel, wir rufen Gott an. Gott ist ein ägyptischer Gott und Gott hat bestimmte Eigenschaften und diese Eigenschaften möchte ich auch haben. Ja? Und dann versuche ich diese Energie von Gott herbeizurufen, sodass ich dann letztendlich selber Gott bin. Und dadurch habe ich mich selbst erhöht.
Diese Selbsterhöhung erinnert ein bisschen an Nietzsches Idee des Übermenschen. Ich hatte das damals in meinem Philosophiestudium. In seinem Werk, also sprach Zarathustra, führt Nietzsche den Begriff des Übermenschen erstmals ein. Dieser ist ein Ideal, das über die traditionellen moralischen Werte hinausgeht. Er soll sich von gesellschaftlichen Normen und Konventionen lösen und seine eigenen Werte und Ziele setzen. Der Übermensch ist stark, selbstbestimmt und schafft sich seine eigene Moral jenseits von Gut und Böse. Für Nietzsche war der Übermensch quasi die Weiterentwicklung der Menschheit und eine Überwindung der bestehenden moralischen und gesellschaftlichen Strukturen. Auch bei Telemar scheint es darum zu gehen. Der Mensch als Individuum im Fokus, der sich erhöhen und zum Gott werden kann. Matthias Pöhlmann positioniert sich ganz klar zu dieser Vorstellung, ein Mensch könne ein Gott sein.
Also insofern halte ich die schon für gefährlich, weil sie den Menschen eben, ich möchte mal sagen, überschätzt, ihn göttlich machen möchte. Und die Frage ist, wenn solche Machtansprüche gestellt werden, wer kontrolliert diese Macht? Und besteht nicht die Gefahr, dass man dann für sich bestimmte Ansprüche wahrnimmt, die letztendlich nicht mehr haltbar sind und kritisch zu hinterfragen sind?
Ob Aaron Ackermann das auch kritisch hinterfragt hat, kann ich euch an dieser Stelle nicht sagen. Das, was ich weiß, ist, dass er sehr zugewandt war zu den Inhalten, die Telemar verbreitet. Deswegen entscheidet er sich auch für den Weg in die Gemeinschaft. Man könnte auch sagen, für den Weg der Erkenntnis. Denn durch die eben beschriebenen Lehrinhalte hat auch er die Möglichkeit, sich seiner eigenen Göttlichkeit bewusst zu werden. Doch wie kommt man eigentlich in so eine Gemeinschaft wie die Telemar Society? Anders als bei den bisherigen alternativen Glaubensgemeinschaften, die ich euch vorgestellt habe, gibt es keine Taufe oder auch Glaubenstaufe, durch die man sich zu seinem Glauben bekennt.
In Orten ist es so, dass man normalerweise nicht sagt, hallo, hier bin ich und so, ich zahle ja meinen Beitrag und dann bin ich drinnen. Bei der Telemar Society war es so, da gibt es den Kandidaten.
Der Kandidat gehört dabei zum zweiten Kreis. An dieser Stelle erkläre ich euch einmal, wie genau die Telemar Society damals aufgebaut war. Innerhalb der Gemeinschaft gibt es 4 organisatorische Kreise. Im Kreis 0 sind alle Mitglieder, die zumeist unmittelbar in Bergen wohnen und den vollen Umfang der Angebote nutzen. Im ersten Kreis sind Mitglieder, die in der Telemar Society initiiert wurden, aber in einer Außenstelle der Telemar Society tätig sind. Der zweite Kreis ist für die sogenannten Kandidaten gedacht, die eventuell in Betracht ziehen, dem ersten bzw. 0. Kreis beizutreten, aber auch für Mitglieder, die mehr praktische Arbeit in bestimmten Themen machen wollen und dafür Beratung von der TS erhalten. Der dritte und letzte Kreis ist für alle Menschen gedacht, die mit der Telemar Society sympathisieren, aber nicht das Interesse haben, in den anderen Kreisen beizutreten. Wie genau man in die einzelnen Kreise kommt und ob es ein Initiationsritual gibt, darauf möchte mir Aaron Ackermann keine konkrete Antwort geben. In einer unserer ersten Mails, in der ich ihm den Fragenkatalog schicke, verrät er mir auch, warum nicht. Er wolle möglichen Teilnehmern nichts vorwegnehmen. Eine Initiation sei schließlich eine Geburt, die jeder auf seine Art und Weise erlebe, so Ackermann. Was er mir in unserem weiteren Gespräch jedoch erzählt, ist, was genau es bedeutet, Kandidat zu sein. Dieser muss, um in den ersten oder nullten Kreis zu kommen, verschiedene Aufgaben erledigen.
Wir mussten zum Beispiel damals das hebräische Alphabet können. Wir mussten den Zahlenwert vom hebräischen Alphabet können. Wir mussten den Baum des Lebens komplett auswendig können. Also die verschiedenen Pfade, die verschiedenen Sephira, die Zuordnungen jeweils von den Planeten. All das mussten wir drauf haben. Wir mussten unsere eigene Robe schneidern für die Initiationsritus. Wir mussten ein Buch herstellen. Ein Buch ist jetzt vielleicht falsch, aber der Inhalt war nicht da, aber der Umschlag war da. Das mussten wir auch herstellen. Dann mussten wir einen EI machen, das heißt Ethos Intensiv.
Den Umschlag, den Aaron Ackermann hier anspricht, den die Kandidaten für ein Buch machen mussten, scheint meiner Recherche nach für ein Tagebuch gewesen zu sein, das die Mitglieder der TS zu Eschners Zeiten führten. Laut eines Spiegelartikels aus den 80er Jahren diene dieses für die Selbstkontrolle und Selbstrechtfertigung innerhalb der Gruppe. An dieser Stelle verweise ich noch einmal darauf, dass Aaron Ackermanns Zeit in der Telemar Society schon einige Jahre zurückliegt. Ob bestimmte Praktiken heute noch in der TS praktiziert werden, kann ich nicht mit Sicherheit beantworten. Die Telemar Society hat meine Interviewanfrage ja leider nicht beantwortet. Aber zurück zu Aaron Ackermann. Er ist also Kandidat, befindet sich im zweiten Kreis und möchte durch das Erledigen von Aufgaben in einen weiteren aufsteigen. Den EI-Ethos Intensiv hat er gerade schon angesprochen. Dahinter verbirgt sich zunächst nicht mehr, als dass der Kandidat sich bereit erklärt, bei einem Betreuer zu wohnen. Für eine begrenzte Zeit, versteht sich. Betreuer werden in der TS den KandidatInnen zur Seite gestellt, um Fragen und Vorschläge zu besprechen. Dieser geht mit Aaron Ackermann 24/7, wie er selber sagt, die Aufgaben durch.
Ich kam hin, habe dann, ich sage jetzt mal eine Zeit, 2 Wochen bei ihm gelebt. Und in den 2 Wochen gab es bestimmte Aufgaben, wo er sozusagen mich selber intensiv erlebt hat und ich ihn natürlich auch. Und dadurch werden gewisse Verhaltensmuster erkennbar bei einem einzelnen Menschen. Also bei mir war das zum Beispiel so, ich war extrem schüchtern und Minderwertigkeitskomplexe und ich darf ja nichts machen und ich traue mich jetzt nicht, ich sage es mal nur als Beispiel, duden zu gehen, weil das ist ja nicht mein was. Also all das, ne, kam dann auf einen zu. Wenn man das erlebt hat, das ist der Hammer. Und nach einer gewissen Zeit ist das Ganze dann vorbei.
Das Ganze ist Teil des Aufnahmeritus, über den ich leider nicht mehr erfahre. Das EI gehört aber dazu. Dabei geht es laut Ackermann vorrangig um das eigene Erleben und das Kennenlernen von bestimmten Punkten an sich selbst. Er nennt es einen Entwicklungsweg, für den er sich bewusst entschieden hat.
Ich bin ja aus dem Grund in die Telemar Society reingegangen, weil mir schon sehr bewusst war, wie sklavenmäßig oder wie roboterhaft ich eigentlich unterwegs bin.
Aaron Ackermann spricht im Weiteren von Traumata und Prägungen und Komplexen, mit denen jeder Mensch zu kämpfen hat. Diese würden einen fremdbestimmen, soweit ich ihn richtig verstehe. Das EI hat ihm persönlich dabei geholfen, seine Prägung zu überwinden. Hier schließt sich auch das sogenannte Aversionstraining an. In vielen Medienberichten wurde es auch als Ekeltraining bezeichnet. Der Artikel Bis ins Nagelbett aus dem Jahr 1985, der im Spiegel erschienen ist, geht darauf genauer ein. In diesem ist die Rede von drastischen Methoden wie Ekeltraining zur Umprogrammierung der Telemar-Mitglieder. Das Ekeltraining, das von Eschner geleitet würde, solle die Selbstüberwindung fördern. So wird im Artikel davon berichtet, dass im Rahmen dieser Trainings beispielsweise direkt in den Mund uriniert werde. Ich habe auch mit Aaron Ackermann über diese Vorwürfe gesprochen. Er erzählt mir, dass es während seiner Zeit in der TS solche Ekeltrainings nicht gab, beziehungsweise dass er diese nicht gemacht habe. Wie es davor aussah, weiß er nicht. Er erklärt mir, was er stattdessen dort gemacht hat.
Ich würde eher sagen, wir hatten in der Telemar Society eine Aversionsübung gehabt, also Übungen, wo ich in mir drinnen eine Blockade habe, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, indem ich mit bestimmten Problemen konfrontiert worden bin. Und dann galt es einfach, diese Probleme aufzulösen.
Ob mit diesen Aversionsübungen das Eke-Training gemeint ist, kann ich nicht zu 100% belegen. Ein bisschen klingt es aber so. Durch Konfrontation, Probleme und Blockaden lösen, das ist das, was ich daraus verstehe. Dass das alles in der Telemach Society einen Sinn und Zweck hat, überrascht mich nicht.
Jeder Mensch hat das Verlangen danach, so würde ich das jedem unterstellen, Erleuchtung zu erlangen oder in dem Fall halt dann ein bewusster Gott zu werden.
Wieder geht es also darum, sich selbst zu einem Gott zu erhöhen. Viel mehr bekomme ich von Aaron Ackermann nicht beschrieben. Glaubt man seinen Aussagen, wurden solche Übungen auch eher selten gemacht. Er berichtet mir von einer deutlich harmloseren Übung, die er innerhalb seiner Gruppe umgesetzt hat.
In meiner Gruppe damals, da hatten wir dem anderen immer vorgeschlagen, was er zu tun hatte. Mir war zum Beispiel das eine Woche lang als Dandy rumzulaufen. Ne? Wie sieht ein Dandy aus? Was muss man da tun? Und manchmal als gut getroffen, manchmal nicht gut getroffen.
Es ist eine merkwürdige Form der Gruppendynamik, wenn ihr mich fragt. Aber jeder, der oder die sich noch an die Schulzeit erinnert, weiß wohl, wie es ist, sich innerhalb einer Gruppe zu verhalten. Will man dazugehören, macht man mit oder passt sich an. Es heißt ja nicht ohne Grund Gruppenzwang. Diplompsychologe Dr. Sebastian Murken, ihr kennt ihn vielleicht noch aus der ersten Folge über die Zeugen Jehovas, hat mir einmal erklärt, was genau hinter so einer Gruppendynamik steckt und wieso Menschen dieser im Allgemeinen nachgeben.
Unsere Wahrnehmung und unser Denken passt sich im Sinne der sozialen Erwünschtheit mehr oder weniger bewusst dem an, was eine Bezugsgruppe wahrnimmt und denkt. Und insofern sind wir immer auch Teil eines sozialen Systems in unserem Denken, Fühlen und Handeln. Das ist Teil unseres psychischen Apparates, in Konsens mit unserer Bezugsgruppe möglichst konfliktfrei die Welt zu sehen und durch die Welt zu gehen. Und insofern haben wir eine Bereitschaft, uns beeinflussen zu lassen. Und die psychologische Grundlage ist der Wunsch der sozialen Zugehörigkeit.
Dieser Wunsch nach Zugehörigkeit spielt auch in der Telemach Society eine entscheidende Rolle. Ich habe mit Matthias Pöhlmann über diese Form der Gruppendynamik innerhalb der Gemeinschaft gesprochen.
Und es gibt eben auch Aussagen von Aussteigerinnen, die gesagt haben, man fühlte sich da so unter Druck gesetzt, dass man eigentlich das dann gemacht hat, was man eigentlich nicht wollte. Und genau das ist das Problem, dass man letztendlich auch nicht die Würde des anderen geachtet hat, sondern letztendlich das Gruppenwir über das einzelne Ich gestellt hat. Und das kennen wir ja auch aus anderen, ich möchte sagen, problematischen Gruppierungen, dass dann manche eben Aussteigerinnen, Aussteiger sagen, ich habe dann Dinge gemacht, die ich eigentlich nicht tun wollte, aber um eben vor der Gruppe gut dazustehen, habe ich dann auch eingewilligt.
Wie die Gruppe innerhalb der Telemach Society organisiert ist, habe ich euch bereits mit den inneren Kreisen erklärt. Diese verschiedenen Kreise, in die man durch bestimmte Rituale und Aufgaben reinkommt, sorgen für einen beständigen Wechsel innerhalb der Struktur, erklärt Aaron Ackermann. Eine Sache, die bis in den Anfang der 2000er gleich geblieben ist, ist hingegen der sogenannte Guru der Gruppe. Michael Dietmar Eschner wurde hier schon mehrfach erwähnt. Er ist zunächst als spiritueller Lehrer und Autor der Telemach-Bewegung zu verstehen. Außerdem hat er die Telemach Society gegründet und fungiert bis zu seinem Tod 2007 als Kopf der Gruppe. Aaron Ackermann war Teil der TS, als Michael D. Eschner noch am Leben war. Er hat mir zunächst einmal erklärt, welche Funktion Eschner eingenommen hat.
Das gab's in der TS so, das wurde in der TS so organisiert, dass Mike der spirituelle Führer war, der Michael D. Eschner. Er hatte sozusagen das spirituelle Konzept und hatte dementsprechend dann seine Vorträge gehalten. Auf Basis dessen, wie man sich am besten entwickeln kann. Und wir haben uns dann um die weltlichen Dinge gekümmert. Finanzen, Haushalt. Wie kann man das Haus am besten so organisieren, damit jeder dementsprechend seine Aufgaben hat. Das war dann unsere Aufgabe oder halt auch die, ich sage es mal politisch, die Außenpolitik, ne, wo dann irgendwelche Zeitungsjournalisten meinten, sie hätten wieder mal die Wahrheit gepackt und müssen über uns berichten, wie reagieren wir darauf oder Feste, die wir organisiert haben. Das war dann auch unsere Aufgabe.
Eschner als spiritueller Führer. Dr. Sebastian Murken erklärt uns einmal, was genau so einen spirituellen Führer eigentlich auszeichnet.
Das Wesen des religiösen Führers ist ja, dass er eine Nähe zu Gott oder zur transzendenten Seite hat, die die anderen nicht haben. Er ist insoweit mächtiger oder einen Schritt voraus und die anderen möchten daran teilhaben und geben ihm die Erlaubnis, da etwas zu vermitteln, was sie noch nicht kennen. Also insofern ist das Wesen ja auch von Charisma. Das heißt, die religiöse Führerschaft wird aufgeladen mit Macht, im positiven Sinne, weil diese Macht eben auch mit Erwartungen verbunden ist.
Die Erwartung der TS-Mitglieder an ihren religiösen Führer ist simpel. Er soll sie zur Erleuchtung führen, ihnen helfen, sich ihrer eigenen Göttlichkeit bewusst zu machen. Eschner selbst bezeichnet sich in einem Interview in der ZDF-Sendung Mona Lisa vom 8. Februar 2004 zwar nicht als Gott, aber erklärt, was er darunter versteht.
Ich sehe mich nicht als Gott, nein. Aber wir betrachten den Menschen zwar einerseits als endliches Wesen, aber mit unendlichen Möglichkeiten. Als Beispiel vielleicht die Sprache, nicht? Der Wortschatz ist endlich, aber was man damit sagen kann, ist unendlich viel. Und insofern ist der Mensch beides. Er ist endlich und unendlich. Und das heißt aber, wenn er unendlich ist, auch, was ja auch Gott ist, dann hat er eben ein göttliches Erbe, was er bedingt sicher durch seine Endlichkeit, aber dennoch letztlich im Unendlichen verwirklichen kann.
Eschner mag sich zwar nicht direkt für einen Gott halten, er bezeichnet sich nach eigenen Angaben aber als Reinkarnation von Aleister Crowley. Genau, der böseste Mann der Welt. Besonders fasziniert hat Eschner die Sexualmagie von Crowley. Er hat sogar eigene Texte dazu veröffentlicht. Das Konzept dieser Magie war nach Crowley eine Methode zur Erweiterung des Bewusstseins und zur Erreichung spiritueller Erleuchtung. Aus Jugendschutzgründen gehe ich an dieser Stelle nicht weiter auf eine detaillierte Beschreibung dieser sexualmagischen Praktiken und Gewaltakten ein. Ich verlinke euch in den Shownotes Literatur, wenn ihr mehr über die Hintergründe wissen wollt. Für uns ist erstmal wichtig, dass Eschner diese Magie studiert und praktiziert hat. Im Zusammenhang mit dem, was ich euch bisher über das Erkennen der eigenen Göttlichkeit erzählt habe, scheint diese außerdem eine entscheidende Rolle zu spielen. Während meiner Recherche stoße ich auf mehrere Presseartikel, die dieses Thema beleuchten. Im Spiegel wird eine ehemalige TS-Anhängerin zitiert, die von Oral- und Analverkehr mit Eschner spricht, der zu Ausbildungszwecken vor der ganzen Gruppe oder auch mal unter der Decke durchgeführt worden sei. Und auch in der Welt stoße ich auf einen Artikel aus dem Jahr 2005, in dem davon die Rede ist, dass die Mitglieder bereits beim Eintritt in die Gemeinschaft 10 Regeln unterschreiben müssten, die zum Alkoholgenuss verpflichten, sowie mögliche Exzesse und gewaltsames Verhalten beinhalten würden. Auf meine Nachfrage diesbezüglich verneint Aaron Ackermann, es hätte solche Regeln gegeben. Er wisse nichts davon. Was belegbar ist, sind Michael Eschners Straftaten. Bereits in den Berliner Jahren, wo Eschner die Telemer Society unter verschiedenen Namen gründet, tauchen erste Vorwürfe gegen ihn auf. Schon 1970 steht er wegen Straftaten im Zusammenhang mit der Telemer-Lehre vor Gericht und wird unter anderem wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften verurteilt. Nachdem die Polizei 1983 bei einer Hausdurchsuchung auf der Suche nach Drogen Ritualwerkzeuge wie Dolche und Kurzschwerter findet, wird außerdem ein Verfahren wegen unerlaubten Waffenbesitzes und noch ein weiteres wegen des Verdachts auf Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung eröffnet. Ein Vereinsverbot wird schließlich geprüft. 1985 fällt das Verwaltungsgericht dann ein Urteil, in dem es feststellt, Ziel von Eschners Telemer-Organisation sei die Umkonditionierung des Menschen zu einer höheren Bewusstseinsstufe durch erzwungenen Sexualverkehr, Eke-Training und vielem anderen. Matthias Pöllmann vermutet, dass Eschner deswegen auch den Sitz der Telemer Society nach Bergen an der Dumme verlegt habe.
Dort war er die prägende Gestalt und da kam es dann eben ja letztendlich zu diesen Übergriffen auch. Man sprach dann ja auch von rituellem Missbrauch. Es gab da auch einige Berichte von Aussteigerinnen und er ist ja dann zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Es gibt da auch eine umfangreiche Dokumentation des Gerichtsprozesses, wo eben auch ehemalige Mitglieder auch ausgesagt haben.
Matthias Pöllmann deutet es bereits an. Michael Eschner war nicht nur ein einfacher religiöser Führer. Im Rahmen seiner Machtposition, die ihm dadurch inne war, macht er sich mehrerer Vergehen schuldig. Unter anderem wird er wegen sexueller Nötigung und gefährlicher Körperverletzung im Zusammenhang mit der Telemer Society verurteilt. 1992 verhängt das Landgericht Lüneburg eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren gegen Eschner. In der Urteilsbegründung werden die sexuellen Handlungen eindeutig mit magischen Ritualen in Verbindung gebracht. Das Urteil gegen ihn beschreibt Bisse in die Brust und ausgedrückte Zigaretten und Brandwunden im Genitalbereich seines Opfers. Das Urteil umfasst knapp 500 Seiten. Aus Respekt vor den Opfern und dem Potenzial zur Retraumatisierung werde ich an dieser Stelle nicht weiter ins Detail gehen. Aaron Ackermann hat Michael Eschner kennengelernt. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass er in eine Gemeinschaft eintreten wollte, obwohl der Guru dahinter mehrfach vor Gericht stand und sogar im Gefängnis war. Aaron Ackermann erklärt mir, es hätte für ihn keinen anderen Weg gegeben. Er wollte in die Gemeinschaft. Er erzählt mir, wie er Eschner während seiner Zeit in der TS erlebt hat.
Als ich gekommen bin, war aber schon aus dem Gefängnis draußen. Das weiß ich noch, das war, als ich dann in Bergen angekommen bin, war ich im Rathaus und dann las ich so, dass der Michael der Eschner im Gefängnis war, irgendwas war da am Dingens und hab gedacht, dann bin ich ja genau richtig. Bei den Bösen. Und nicht, dass ich das befürworte in kleinster Richtung. Natürlich nicht, weil, wie gesagt, ne, die Einmischung gesagt, drin ist absolutes No-Go. Und insofern war das natürlich auch ein No-Go in meinem Kopf drin, das kann nicht sein. Ne? Ich habe Michael Däschner als einen sehr herzlichen, einen sehr extrem klugen Menschen kennengelernt, der wirklich extrem tolerant war, weil er einfach, weiß auch nicht, er hat es einfach drauf gehabt, mit anderen Menschen umzugehen. Also er hatte schon ein gewisses Charisma.
Er lernt Eschner aber auch von einer anderen Seite kennen.
Aber er war auch ein Guru, in Anführungsstrichen, der, wie sagt man so schön, ein Arschloch sein konnte. Und zwar aus dem einfachen Grund, wenn jemand den anderen auf etwas hinweist, wo der andere nicht haben will oder nicht hören will, dann ist das natürlich sehr unangenehm.
Es sei also die Aufgabe eines Gurus, seinem Gegenüber auch mal den Spiegel vorzuhalten und ihm dabei zu helfen, sich zu verbessern. So verstehe ich das, was Herr Ackermann mir sagt. Er berichtet mir allerdings auch von einem Vorfall, bei dem er selbst mit Michael Eschner aneinander geraten ist.
Michael Eschner und ich, wir hatten uns einmal ein bisschen Meinungsverschiedenheit gehabt, da ging es um bestimmte Äußerungen und dann habe ich ihm eine Mail geschrieben und habe geschrieben, du, ich sehe das so und so und so und so. Und jetzt sind wir es nicht, okay. Und dann hat er sich tatsächlich auch dann bei mir entschuldigt. Einfach aus dem Grund, weil ich das bessere Argument hatte. Weil das absolut nicht okay war, was er gemacht hatte. Nur als Gegenbeispiel.
Viel mehr gibt er nicht preis. Worum es in dem Streitgespräch ging, bleibt damit offen. Ich frage ihn danach, was er über die Vorwürfe von Eschner weiß. Das sei alles vor seiner Zeit gewesen.
In meiner Zeit gab es auf jeden Fall keine Gewalt. In der Richtung überhaupt nicht.
Eschner habe ihm Einblicke in seine Akte gegeben und ihm alle Fragen offen beantwortet. Er sei transparent gewesen und hätte keine Angst gehabt, sich zu verstecken.
Ich meine, also man muss halt ja seinen Guru, sage ich, genauso kennenlernen, wie er dann einen selber kennenlernt. Ne? Und insofern, nee. Also ich will jetzt ihn nicht emporheben als den unfehlbaren Menschen. Das war er nicht. Wie ich schon gesagt habe, er hat sich ja bei mir einmal entschuldigt. Auch er hat seine Fehler gemacht.
Mir bereitet diese Aussage ehrlich gesagt Bauchschmerzen. Ein verurteilter Straftäter, der Frauen zum Sex gezwungen hat, ist definitiv mehr als ein Mensch mit Fehlern. Ich steige hier einmal direkt ein. Michael Eschner ist eine wichtige Persona, wenn wir über die Telemar Society sprechen. Er hat sie nicht nur gegründet, seine Lehren und seine Praktiken haben diese auch geprägt. Vor allem haben sie aber ein öffentliches Bild über diese Gemeinschaft geprägt. Natürlich liegt vieles davon in der Vergangenheit. An dieser Stelle möchte ich nun einen Blick auf die heutige TS werfen. Seit dem Tod von Eschner soll es demokratischer innerhalb der Gemeinschaft zugehen. Matthias Pöllmann berichtet mir zumindest davon, dass es schon seit längerer Zeit keine kritischen Aussteigerberichte mehr gab. Außerdem gibt es auch andere Veränderungen.
Wenn man sich die neue Satzung der Telemar Society anschaut, wird darauf eben nochmal deutlich Bezug genommen. Das heißt, ein Ehrenkodex ist da formuliert, also dass man eben abwertendes, sexistisches, rassistisches, diskriminierendes und gewalttätiges verbales und nonverbales Verhalten nicht tolerieren möchte.
Es ist zu hoffen, dass das nicht nur leere Versprechungen sind. Generell hat sich der öffentliche Auftritt der Telemar Society jedoch verändert und das aus einem bestimmten Grund, sagt Matthias Pöllmann.
Ich habe den Eindruck, dass das sehr stark auch mit der Straffälligkeit ihres Gründers Eschner zusammenhängt, dass man da eben doch auch immer wieder Veränderungen durchgeführt hat, vor allem auch im Blick auf die interne Struktur, nachdem eben Eschner verstorben ist, das war im Jahr 2007, kam es dann zu diesen Veränderungen, auch zu einem neuen Internetauftritt und man hat nach außen hin versucht, auch jetzt nochmal sich ein neues Erscheinungsbild auch zu geben.
Die Website ist gut strukturiert und wirkt auf mich modern. Ansprechende Bilder von Menschen und Sternen, von ägyptischen Gottheiten machen schon einmal die Richtung klar, in die es dabei geht. Omnipräsent dabei das Gesetz von Telemar, tu was du willst, sei das ganze Gesetz. Interessierte sind eingeladen, an Online-Seminaren in Berlin teilzunehmen oder beispielsweise auch einer Silvesterparty in Bergen an der Dümme beizuwohnen. Was mich dennoch stutzig macht, bei den Buchempfehlungen finde ich auch heute noch Werke von Michael Dietmar Eschner. Inwiefern sich die TS also vom einstigen Guru distanziert hat, bleibt für mich offen. Aaron Ackermanns Weg in die Telemar Society endet schon, bevor diese ganzen Neuerungen eintreten. Ich frage ihn danach, was ihn bewegt hat, die Gruppe zu verlassen. Denn anders als bei anderen ehemaligen Mitgliedern von alternativen Glaubensgemeinschaften hat er die Gruppe zwar verlassen, hält an dem Glauben jedoch bis heute fest.
Das lag daran, ich habe ja erzählt, warum ich in die Telemar Society eingetreten bin, durch dieses Erlebnis und genau das gleiche ist mir dort passiert. Und zwar hatte ich auf einmal, für mich war es ein absolutes No-Go zu gehen. Ja, es war für mich die Erfüllung, als ich dort war. Und dann kam der Tag, wo ich zum allerersten Mal gedacht habe, eigentlich könnte ich gehen. 4 Wochen später war ich weg. Weil das war dann für mich ein Zeichen, also das war einfach, ich konnte gar nicht anders. Es war, und dann tatsächlich so sehen, mein wahrer Wille zu gehen. Und 4 Wochen später bin ich dann aus der Telemar Society ausgetreten. Ich hatte tatsächlich eigentlich keine Begründung. Es war erledigt.
So einfach war die Zeit nach der TS jedoch nicht für ihn. 9 Jahre lang hat Aaron Ackermann schließlich sein Leben in der Gemeinschaft verbracht.
Ich hatte danach, als ich aus der TS ausgegangen bin, war ich ja dann erstmal in einer tatsächlich anderen Welt, weil in der TS, allein schon die Sprache, allein schon über die Definition verschiedener Begriffe, allein schon über das intimes Nachdenken, über das Reflektieren, über dieses Bewusstsein. Und dann kommt man raus, das hört sich komisch an, war tatsächlich raus ohne Telemar Society, man war nicht mehr in der Gruppe, man hatte freitags dann keine Treffen mehr. Ich bin dann nach Süddeutschland gezogen, ein paar Monate später, und mich das erstmal so richtig wahrgenommen, was für einen gewaltigen Unterschied es war, in der Telemar Society zu sein und in der Außenwelt. Und ich hatte dann mich erst einmal von der Spiritualität nach einer gewissen Zeit mich losgesagt und habe gedacht, nee, irgendwie ist das, ich muss dann komplett erstmal ganz raus. Und war dann 7 Jahre lang Spießer, habe dann meine ganzen Schulden abbezahlt, war gut bürgerlich und so. Ja, einfach der brave Mensch von nebenan. Und irgendwann hatte ich dann wieder Kontakt aufgenommen mit einer sehr guten Freundin, auch Telemar Society-Mitglied. Und hat es dann wieder angefangen bei mir, mich wieder damit mehr auseinanderzusetzen.
Telemar lässt ihn bis heute nicht los und bleibt Teil seines Lebens. Auf die Frage, ob es für ihn einen Weg zurück in die Gemeinschaft geben würde, antwortet er mir überraschenderweise das.
Generell in einen Ort oder Gemeinschaft, je nachdem, weil ich einfach den Unterschied feststelle zwischen dem, wie ich jetzt heute lebe und dem, wie es damals war, oder jetzt, und ob der UTU oder die Fraternita Saturnis sein, das ist ja vollkommen egal, ne? Aber im Augenblick sage ich mal, nein. Aber man sollte das natürlich nicht generell abschließen, weil, wie ich schon sagte, wenn man ein bestimmtes Erlebnis bekommt, kann es sein, ich schlag den Weg komplett anders ein und wann mache ich das vielleicht dann auch wieder, ne? Aber im Augenblick wird so eingeengt.
Gemeinsam haben wir heute die Geschichte einer Gruppierung nachempfunden, die bereits zu Gründungstagen das Stigma eines satanistischen Ordens hatte. Was ist Telemar aber? Eine Religion? Nicht wirklich? Eher eine spirituelle Philosophie, nach denen Menschen seit den 80ern in einer Gruppe in einem kleinen Dorf in Niedersachsen leben und gelebt haben. Die Telemar Society hat sich im Laufe der Jahre dabei ganz schön verändert. Ist sie einst mit einem straffälligen Guru bekannt geworden, der sich selbst als Reinkarnation von Aleister Crowley sah, findet man heute keinerlei Namen mehr von Einzelpersonen, die darauf schließen lassen, dass es auch 2024 noch eine alleinige Leitfigur innerhalb der Gruppe gibt. Wir haben heute einen Eindruck davon bekommen, wieso die Telemar Society und vor allem ihr Gründer Michael Dietmar Eschner in der Kritik standen. Eschner wurde dafür Zeit seines Lebens auch zur Rechenschaft gezogen. Die Praktiken, die damals umgesetzt wurden, machen mir heute dennoch Gänsehaut und lassen mich verstehen, wieso diese Gruppe so in den Verruf geraten ist. Trotzdem müssen wir an dieser Stelle die zeitliche Komponente mit einbeziehen. All das ist über 20 Jahre her. Das Gespräch mit Aaron Ackermann hat mich außerdem dazu angeregt, über die Darstellung der Telemar Society in den Medien nachzudenken. Wir sollten die Mitglieder der Telemar Society nicht pauschal als Satanisten bezeichnen, auch wenn die Gruppierung in der Vergangenheit für ihre okkulten Praktiken kritisiert wurde. Vieles davon geht auf den damaligen Guru Michael Dietmar Eschner zurück. Es bleibt dennoch unklar, welche Aktivitäten die Telemach Society heute tatsächlich ausübt. Ich danke an dieser Stelle Aaron Ackermann, der mir trotz seiner Vorbehalte so offen Rede und Antwort gestanden hat. Beim nächsten Mal stelle ich euch eine Bewegung vor, die sich ökologisch und naturnah gibt, jedoch einer gefährlichen Ideologie folgt. Gemeinsam mit Weltanschauungsexperte Matthias Pöhlmann finde ich heraus, was hinter der Anastasia-Bewegung steckt, die auf russischen Romanen basiert und antisemitische Vorurteile bedient. Die nächste Folge Gefangen im Glauben hört ihr in 2 Wochen. Ich bin Bianca von Husen und ich bedanke mich fürs Zuhören.